Danke, dass Sie zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Wir beginnen eine neue Sitzungsperiode hier im Europäischen Parlament. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, diese wichtige Veranstaltung zum Thema De-Banking zu organisieren. Möglicherweise ein Begriff, der in der europäischen Öffentlichkeit noch nicht häufig verwendet wird. Aber ich denke, er verdient viel mehr Aufmerksamkeit, als er bisher bekommen hat. Und ich möchte zunächst meinem Kollegen Jorge Jair Sati von der Economic Inclusion Group danken, der den Anstoß zu dieser Initiative gegeben hat. Er hat sich intensiv mit diesem Thema befasst und ich freue mich, dass wir diesen Bericht über De-Banking veröffentlichen konnten, an dem Jorge viele Monate gearbeitet hat. Ich möchte auch meine Kollegin Elisabeth Dieringer von der Patriots Group begrüßen, die sich später ebenfalls zu Wort melden wird. Und vielen Dank, liebe Kollegen Branko Grims und Ferdinand Kartheiser, dass Sie gekommen sind. Wir haben Experten, aber auch Menschen, die vom De-Banking betroffen sind. Sie wurden ins Visier genommen und ihre Bankkonten wurden ohne jede Erklärung gesperrt. Ich denke, es sollte außer Frage stehen, dass jede Person, die nicht gegen das Gesetz verstoßen hat, die keine Straftaten begangen hat, ein Bankkonto haben sollte. Heutzutage ist das eine Notwendigkeit. Aber zum Thema De-Banking möchte ich kurz den ersten Absatz aus diesem Bericht vorlesen, der beschreibt, worüber wir heute sprechen werden. Unter De-Banking versteht man also die abrupte Beendigung oder Verweigerung wesentlicher Bankdienstleistungen, insbesondere grundlegender Zahlungskonten für Einzelpersonen, Unternehmen oder gemeinnützige Organisationen, ohne Erklärung oder Rechtsmittel. Ich denke, wir sind uns einig, dass heutzutage alles politisiert, alles zu einer Waffe wird. Das sehen wir zum Beispiel in der Justiz, Stichwort Lawfare, wobei Gerichte zu politischen Zwecken instrumentalisiert werden. Aber auch in der Geschäftswelt gibt es Marketingkampagnen, sogenannte Woke-Marketing-Kampagnen, die manchmal nach hinten losgehen und einen enormen Wertverlust für diese Unternehmen verursachen können. Und das geschieht inzwischen immer öfter. Und der Bankensektor ist nicht davon ausgenommen. Der Bankensektor ist auch ein Ort, an dem politische Aktivisten zum Beispiel die Compliance-Abteilungen in Beschlag nehmen können und damit beginnen, Regeln zu fördern, die, offen gesagt, nicht fair sind. Und ich denke, dass dies überall im Westen geschehen ist. Der bekannteste Fall ist natürlich der amerikanische Präsident Donald Trump. Seiner Familie wurde während der Biden-Administration die Konten gesperrt. Das war ein Schock für viele Menschen. Und ich denke, weil seine eigene Familie davon betroffen war, geht die derzeitige Regierung in eine sehr gute Richtung, um dieses Problem anzugehen und es den Banken unmöglich zu machen, so weiterzumachen. In Europa ist natürlich Nigel Farage in Großbritannien der bekannteste Fall. Er erlangte so viel Aufmerksamkeit, dass er schließlich ein Bankkonto eröffnen konnte. Aber das ist ein heikles Thema. Und bei der Organisation dieser Veranstaltung war es sehr schwierig, Leute aus der Wirtschaft zu finden, die bereit waren zu sprechen, insbesondere von Unternehmen aus der Rüstungsindustrie. In Europa haben wir jetzt die Verteidigungsausgaben erhöht. Aber viele dieser Unternehmen, die die benötigten Waffen herstellen, haben Probleme mit grundlegenden Verfahren ihrer Banken. Auch die Kryptowelt. Als Mitglied des Wirtschaftsausschusses pflege ich Beziehungen zu Mitgliedern dieser Gemeinschaft. Sie sind Innovatoren. Sie sehen Europa als einen Ort mit großem Potenzial, aber sie sind auch Diskriminierung ausgesetzt, die meisten von ihnen sogar. Aber man hat ihnen geraten, sich nicht zu diesem Thema zu äußern, weil es zu heikel ist. Deshalb möchte ich noch einmal unseren Gastrednern danken, die hier sind und ihre Geschichten darüber erzählen werden, was ihnen passiert ist. Ich möchte also ohne Umschweife allen unseren Partnern und den Rednern danken. Nick Anthony ist aus Washington, D.C., angereist. Er ist Experte am Cato-Institut. Er wird später noch einige Bemerkungen machen. Ich hoffe also, dass wir einen fruchtbaren Dialog führen werden. Ich denke, es ist wichtig, dieses Thema hier im Europäischen Parlament zu eröffnen. Nochmals vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Und Jorge, ich übergebe das Wort an Sie. Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank. Danke, Stephen. Danke, Elisabeth, dass Sie die Türen des Parlaments für uns geöffnet haben und dass Sie die Ersten sind, die dieses Thema vorantreiben, das, wie Sie sagten, wirklich wichtig, das unerforscht ist und Auswirkungen auf die Rechtsstaatlichkeit, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die Demokratie und sogar auf die Sicherheit hat, wie Sie bezüglich der Rüstungsunternehmen erwähnten. In meinen heutigen Ausführungen möchte ich einen Überblick über das Problem des Debanking, der finanziellen Ausgrenzung, geben. Debanking ist eine Situation, in der Sie, Ihr Unternehmen, Ihre Organisation abrupt, ohne Erklärung und ohne die Möglichkeit einer Lösung, den Zugang zu Finanzdienstleistungen verlieren. Dies sind drei wesentliche Merkmale, denn sie bieten Ihnen keine Lösung oder Erklärung dafür, warum Sie Ihr Bankkonto verlieren. Dies geschieht vielerorts. Das passiert gemeinnützigen Organisationen, politischen Menschen. Dies trifft ehemalige Parlamentsmitglieder, ehemalige Diplomaten, ebenso Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Energie, Verteidigung und Kryptowährung. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage erklärten 86% der Kryptowährungsunternehmen in Europa, dass sie ernsthafte Bankprobleme haben. Ähnlich verhält es sich, wenn auch in geringerem Ausmaß, mit Energie- und Verteidigungsunternehmen. Dies passiert vielen Gemeinschaften, sowohl im politischen als auch im kommerziellen Bereich. Warum hören wir nichts davon? Weil einem, wenn er Opfer von Debanking wird, die Anwälte raten, nicht über die Situation zu sprechen. Daher sprechen viele Geschäftsleute nicht über dieses Thema, weil ihre Anwälte ihnen das verbieten. Das Gleiche gilt für Menschen, die in der Politik tätig sind, für Organisationen etc. Es ist ein wachsendes Problem in den USA, in Europa, weltweit. Warum ist das ein Problem? Es gibt zwei Formen von Debanking. Die erste Form hat mehr Aufmerksamkeit erregt, vor allem in den USA. Sie stellt eine direkte Politisierung der Compliance-Abteilungen sowie der Compliance-Systeme dar, aus politischen Gründen. Dies ist ein direkter finanzieller Ausschluss von Menschen, nur weil sie die Welt so sehen, nur wegen ihrer Weltanschauung, ihres Glaubens oder weil sie Branchen repräsentieren, die den derzeitigen Regierungen missfallen, wie den Bitcoin-Sektor oder Kryptoassets im Allgemeinen, in den USA unter der vorherigen Regierung. Die zweite Art des Debanking ist etwas nuancierter, etwas komplexer. Eine Form des Debanking, die zum Beispiel ehemalige Diplomaten betrifft, Menschen, die von Finanzinstituten als politisch exponierte Personen bezeichnet werden. Diese Form des Debanking ist ein indirekter Weg. Die Verschärfung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in Europa, in den USA, weltweit, macht die Einhaltung von Finanzvorschriften extrem komplex. In Europa geben wir jährlich 100 Milliarden Dollar für die Einhaltung von Finanzvorschriften aus. Das ist dreimal oder mindestens 2,5-mal so viel wie in den USA. Aus diesem Grund werden verschiedene Gruppen, die als hochriskant eingestuft werden, einer umfassenden Kontrolle unterzogen. Menschen, die in der Politik tätig sind, Menschen, die mit Regionen wie Lateinamerika, dem Nahen Osten oder Afrika handeln, treiben, zum Beispiel, oder Menschen, die an neuen Technologien arbeiten, die aufgrund der Anti-Geldwäsche-Vorschriften als hochriskant eingestuft werden, was Banken dazu veranlasst, nicht mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil sie aus Sicht der Compliance zu riskant und zu teuer sind. Abgesehen von den Bankenproblemen gibt es auch schwerwiegende Bankenprobleme im Allgemeinen. Es gibt viele Menschen, Organisationen und Unternehmen, die, selbst wenn sie ihr Bankkonto nicht verlieren, ständig ihre Bankkonten wechseln oder ständig neue Dokumente vorlegen müssen. Alle paar Wochen müssen sie neue Unterlagen, neue Auszüge vorlegen. Viele Transaktionen werden eingefroren, was zu Unterbrechungen der Lieferkette führt. Ständig ihre Bankkonten wechseln. Generell macht das vielen Unternehmen und Organisationen das Leben schwer. Denn wie Sie wissen, verlieren Ihre Lieferanten, Ihre Partner und alle anderen das Vertrauen in Sie, wenn Sie mit Bankproblemen zu kämpfen haben. Vor allem heutzutage, wo D-Banking noch immer ein Randthema ist. Die meisten Leute verstehen nicht, wenn ein Unternehmen Bankprobleme hat, warum das so ist. Sie denken vielleicht, dass es etwas falsch gemacht hat. Es gibt also ein großes Stigma. Es ist deshalb so schwierig, Opfer von finanzieller Ausgrenzung zu finden, die sich auf Veranstaltungen wie dieser zu Wort melden, weil die Situation mit einem großen Stigma behaftet ist. Etwas sehr Wichtiges, das ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, warum zum Beispiel die Richtlinie der Europäischen Union zum Recht auf Zahlungskonten nicht funktioniert. In Europa haben wir Richtlinien, die besagen, dass jeder Zugang zu einem Zahlungskonto haben sollte, was bedeutet, dass jeder Bürger ein Bankkonto haben sollte. Diese funktionieren aber nicht, weil sie Bestimmungen enthalten, die besagen, dass, wenn ein Unternehmen oder eine Person die Anti-Geldwäsche-Kriterien nicht erfüllt, die Bank das Recht hat, diesen ein Bankkonto zu verweigern. Das ist etwas, das wir korrigieren müssen, denn ich denke, dass jeder, der kein Verbrechen begangen hat, das Recht auf ein Bankkonto hat. Heutzutage funktioniert nichts ohne Bankkonto. Man ist kein Teil der Gesellschaft. Man kann nicht am täglichen Leben teilnehmen. Ihr Unternehmen wird innerhalb weniger Tage bankrott sein. Und wenn Sie eine gemeinnützige Organisation haben, wird Ihnen niemand etwas spenden wollen, wenn er weiß, dass Sie Bankprobleme haben. Es ist also eine sehr effiziente Methode, jemanden aus der Gesellschaft auszuschließen. Wie ich bereits erwähnt habe, hat dieses Debanking-Problem verschiedene Auswirkungen. Wir haben die Rechtsstaatlichkeit und die demokratische Perspektive erwähnt. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu betonen, dass es auch ein Problem der nationalen Sicherheit und der finanziellen Integrität ist. Bezüglich finanzieller Integrität gilt erstens, wenn man Menschen aus dem regulierten Finanzsystem herausdrängt, wenn man Menschen, normale Menschen dazu bringt, auf Schwarzmärkten zu agieren, führt das tatsächlich zu mehr Kriminalität. Das führt zu mehr illegalen Finanzströmen, was mit diesem Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche eigentlich verhindert werden soll. Und das zweite Problem ist, dass wenn die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche weiterhin so zweideutig, so komplex, so undurchsichtig, so intransparent sind, all diese Leute, die Behörden, die Ermittler, alle Strafverfolgungsbeamten nicht in der Lage sind, richtig einzuschätzen, wer Geldwäsche betreibt und wer nicht, sondern nur versuchen, alle zu kontrollieren, in einem großen Überwachungsapparat. Zum Schluss möchte ich noch kurz erwähnen, dass wir festgestellt haben, dass, als Antwort darauf, viele Menschen auf neue alternative Finanzierungsmöglichkeiten setzen, insbesondere auf Bitcoin und Stablecoins. Es gibt immer mehr Organisationen und Unternehmen, die sich auf Bitcoin und Stablecoins verlassen, um ihre tägliche Arbeit zu erledigen. Organisationen, die humanitäre Hilfe nach Lateinamerika, in Länder wie meines, Venezuela, nach Afrika und sogar in die Ukraine schicken, sie nutzen Stablecoins und Bitcoin. Das ist eine Entwicklung, die wir auch beobachten müssen, denn wenn die kommenden Regulierungen in Europa weiterhin übermäßig streng gegenüber Bitcoin, neuen Formen des Zahlungsverkehrs, neuen Technologien sind, dann werden wir auch diese neuen Formen der finanziellen Eingliederung, die Millionen von Menschen, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt hilft, zerstören. Abschließend möchte ich die drei Dinge nennen, die wir meiner Meinung nach in Europa reformieren müssen, um sicherzustellen, dass niemand debankt wird. Der erste Punkt ist, dass die gesamten europäischen Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche wirklich in Richtung mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Einfachheit und mehr finanzielle Integration gehen müssen. Diese Vorschriften sind derzeit extrem manipulierbar, politisiert und instrumentalisierbar. Und so schwierig umzusetzen, dass, wenn der aktuelle Trend anhält, der Zugang zu Finanzdienstleistungen irgendwann ein Privileg sein wird. Nur eine Minderheit von Menschen, Organisationen und Unternehmen wird dies in Anspruch nehmen können. Das ist schlecht für die Wettbewerbsfähigkeit. Es ist antieuropäisch. Es widerspricht allem, woran wir glauben. Der zweite Punkt ist, dass es Transparenz geben muss. Es muss eine echte Transparenz geben. Wir wissen nicht, wie vielen Menschen Bankkonten verweigert wurden. Wir wissen nicht, wie viele Menschen debankt wurden. Wir wissen in Europa nicht, warum Menschen debankt wurden. Der erste Schritt, um dieses Problem zu lösen, ist, dass wir alle diese Daten kennen müssen. Wir benötigen Informationen. Wir brauchen transparente Informationen. Denn auch wenn wir uns bemühen, Berichte zu erstellen und Lösungen zu finden, haben wir keine Daten. Daher müssen die Banken diese Daten zur Verfügung stellen. Wenn also jemand sein Bankkonto verliert, müssen die Banken aufgefordert werden, die Gründe dafür anzugeben. Und sie müssen auch angeben, in welchem Umfang dies geschieht. Das ist wichtig, um das Vertrauen der Menschen zu erhalten. Das ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Transparenz, damit diese Situation geklärt werden kann. Und zum Schluss möchte ich noch etwas betonen. Jedes Mal, wenn wir in Europa Finanzvorschriften erstellen, jedes Mal, wenn wir Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche erlassen, etc., muss es eine Kosten-Nutzen-Analyse geben. Im Moment gibt es keine. All diese Vorschriften werden jedes Jahr neu eingeführt. Neue Vorschriften für das Finanzsystem, neue Compliance-Verfahren, die subjektiver Natur sind. Je mehr wir dies tun, desto größer wird das Problem. Denn derzeit sind diese Regulierungen subjektiv, extrem komplex und extrem schwierig umzusetzen. Dies ermöglicht es Regulierungsbehörden oder schlecht gesinnten Compliance-Beauftragten, jeden zu debanken, da sie immer eine Ausrede dafür finden. Wir müssen diese Ausreden beseitigen, indem wir für Transparenz, Einfachheit und Klarheit sorgen. Es muss ein ordentliches Verfahren geben. Wenn jemand sein Bankkonto ohne Grund verliert, muss es ein Verfahren geben, in dem man dagegen Berufung einlegen und sein Bankkonto in Europa wiedererlangen kann. Vielen Dank. Ich bin offen für alle Fragen.
Danke, Horche. Ich denke, wir werden mit dem Zeitplan fortfahren und anschließend eine Diskussion führen. Behalten Sie also Ihre Fragen im Hinterkopf. Elizabeth, ich danke Ihnen nochmals für Ihr Kommen. Sie haben jetzt das Wort.
Zunächst einmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wie Sie bereits sagten, hoffentlich können wir anfangen, die Türen zu öffnen, um diesem sehr, sehr wichtigen Thema mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ich möchte also wiederholen, was passiert, wenn Ihre Bank plötzlich Ihr Konto schließt? Kein Gehalt, keine Rechnungen, keine Kreditkarte, keine Möglichkeit, Spenden zu erhalten oder ihre Lieferanten zu bezahlen. Sie sind von der modernen Gesellschaft völlig ausgeschlossen. Und das ist es, was wir Debanking oder sie vielleicht auch De-Risking nennen. Das ist auch ein sehr gebräuchlicher Begriff. Und es passiert, wenn Banken Konten schließen oder den Zugang zu Finanzdienstleistungen sperren. Oftmals, wie Sie sagten, ohne eine nachvollziehbare Erklärung. Und in vielen Fällen scheint dies politisch motiviert zu sein. Die Wahrheit ist offensichtlich. Debanking ist mehr als eine banktechnische Entscheidung. Es kann auch zu einer Waffe werden, wie Sie sagten, vor allem zu einer politischen Waffe. Und sie kann Menschen daran hindern, sich zu äußern, sich zu organisieren und auch ein Geschäft zu führen. Ich möchte damit beginnen, als ich zum ersten Mal von den Ereignissen in Kanada hörte. Kanada im Jahr 2022. Im letzten Monat habe ich auch einige der Organisatoren des berühmten und friedlichen Trucker-Protests getroffen. Was war geschehen? Die Regierung fror die Bankkonten ein, die der Organisatoren, aber auch die der Unterstützer. Und selbst derjenigen, die ein bisschen Geld gespendet hatten, um weiter protestieren zu können. Und was geschah? Die Familien hatten keinen Zugang mehr zu ihrem eigenen Geld. Das ist es, worüber ich damals mit meinen Kollegen als erstes gesprochen habe. Wir dürfen nicht nur an eine Person denken. Wir müssen immer an eine ganze Familie denken und daran, was mit ihr geschieht. Kanada, denke ich, hat uns gezeigt, dass, wenn Regierungen und Banken zusammenarbeiten, jeder vom Finanzsystem abgeschnitten werden kann. Fragen Sie sich selbst, ist das für Sie in einer sogenannten freien Gesellschaft akzeptabel? Das ist kein weit entferntes Problem. Und jetzt komme ich zu meinem Heimatland, Österreich. Da gibt es auch solche Fälle. Einen, den ich sehr gut kenne, und auch die Familie, das Magazin. Es heißt Freilich Magazin. Es ist ein unabhängiges Medium. Wir versuchen immer zusammenzuarbeiten, weil sie sind diejenigen, die uns auch eine Bühne bieten. Wir sind vielleicht nicht die, die in den Medien immer willkommen sind, aber sie bieten uns einen Raum. Vor nicht allzu langer Zeit, es war ungefähr im Dezember letzten Jahres, hat die Steiermärkische Sparkasse, ein Bankinstitut in Österreich, das Geschäftskonto des Magazins geschlossen. Genau eine Woche vor Weihnachten. Ohne Erklärung, ohne Vorwarnung, mitten im Jahr. Zu einem Zeitpunkt, wo man eine Menge Zahlungen leisten muss. Die Folgen waren gravierend. Das Team konnte Gehälter, Rechnungen und Lieferanten nicht mehr zeitgerecht bezahlen. Die Redakteure mussten ihre journalistische Arbeit einstellen und sich ganz auf das Krisenmanagement, Zahlungsabwicklung und Kommunikation und alles, was zur Führung eines Unternehmens gehört, konzentrieren. Allein aufgrund der plötzlichen Schließung des Kontos gingen Wochen an Arbeit verloren. Was bzw. warum ist das passiert? Aktivisten gaben offen zu, dass das Ziel darin bestand, dem Freilich Magazin Zeit zu stehlen, um neue Bank- und Geldbeschaffungskanäle zu finden. Zeit, die für die Berichterstattung und die Produktion von Inhalten hätte genutzt werden sollen. Dies zeigt deutlich, wie Debanking als Mittel eingesetzt werden kann, um unabhängige Stimmen zum Schweigen zu bringen und die Pressefreiheit zu unterdrücken. Ich denke, davon werden wir noch viel von Elsa hören. Trotz der Herausforderungen hat Freilich überlebt. Aber wie haben sie überlebt? Durch die Unterstützung der Leser, neue Abonnements und Spenden. Aber der Preis dafür war hoch. Kostbare Zeit, Aufmerksamkeit und Ressourcen wurden der journalistischen Arbeit gestohlen. Dieser Fall ist eine deutliche Warnung. Debanking ist nicht nur ein finanzielles Problem. Es ist eine Bedrohung für die freie Meinungsäußerung und unabhängige Medien. Aber Debanking ist nicht nur ein weit entferntes Problem, es geschieht überall. Die anderen bekannten Beispiele, von denen wir gerade gehört haben, gibt es auch in Deutschland. Auch die Zeitung Junge Freiheit hatte die gleichen Probleme wie wir. Wie Sie sagten, im Vereinigten Königreich, Nigel Farage, in den Niederlanden und auch in der Schweiz. Überall in der Europäischen Union. Ich höre auch von vielen Kryptounternehmen, die Schwierigkeiten haben, Bankkonten zu eröffnen, wegen der strengen Anti-Geldwäscheregeln. Das in den USA ist alles bekannt. Ich denke, wir haben es gerade gehört. Das sind nur ein paar Beispiele, um die Zeit nicht zu sprengen. Ich könnte natürlich diese Liste leicht verlängern. Es macht meiner Meinung nach deutlich, dass Debanking nicht nur ein wirtschaftliches Hindernis ist, sondern eine Form der modernen Zensur. Sie ist sehr subtil, sie ist extrem effektiv. Und als jemand, der Mitglied des Europäischen Parlaments ist, finde ich das sehr bedenklich, weshalb wir darüber sprechen müssen. Wir können es nicht mehr hinnehmen und müssen Maßnahmen ergreifen, denn wie Sie bereits sagten, sollte jeder das Recht auf ein grundlegendes Bankkonto haben, unabhängig von seiner politischen Meinung. Die Banken müssen transparent sein und erklären, warum sie Konten schließen. Menschen und Organisationen brauchen Rechtsschutz, damit wir eine ungerechte Schließung anfechten können. Politische Ansichten dürfen niemals als Grund dafür dienen, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu sperren. Das ist eine Frage von Fairness, Freiheit und Demokratie. Und weil Freiheit nicht nur aus Worten besteht, sondern auch aus der Fähigkeit zu handeln, zu zahlen und an der Gesellschaft teilzunehmen. Ich danke Ihnen also für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Ich stimme mit allem überein, was Sie gesagt haben, Elizabeth. Wir haben ein paar Minuten Zeit für eine Diskussion. Ich erteile das Wort für alle Fragen, die Sie haben. Ja, Fernand, bitte.
Vielen Dank, Stephen, und an alle Ihre Kollegen für die Organisation dieser wichtigen Veranstaltung und auch für die Erläuterungen, die Sie geben. Ich habe eine Frage. Wir hatten in Europa vor ein paar Jahren eine Diskussion darüber, dass jeder einen Rechtsanspruch auf ein Bankkonto haben sollte. Ich denke, das gilt auch für Flüchtlinge, für Obdachlose und auch Diskussionen über den digitalen Euro. Jetzt diskutieren wir darüber, wie wir das Ganze so gestalten können, dass jeder eine digitale Wallet haben sollte. Wie ist das kompatibel, wenn jeder, auch Flüchtlinge und Obdachlose, Zugang zu Bankdienstleistungen und zur digitalen Welt haben sollte? Wie ist das dann kompatibel? Gibt es dabei ein rechtliches Hindernis oder ein rechtliches Problem?
Ja, es gibt ein klares rechtliches Hindernis, denn gerade in Europa gibt es Richtlinien, dass jeder ein Bankkonto haben sollte, und es gibt diese Bemühungen. Aber jedes Mal, wenn Sie das Dokument lesen, heißt es, dass, wenn es Bedenken gegen Geldwäsche bei einer Person, einer Organisation oder einem Unternehmen gibt, dieses Recht auf Bankgeschäfte nicht anwendbar ist. Wenn also eine Person von der Bank, aus welchen Gründen auch immer, als zu riskant angesehen wird, wenn es um Anti-Geldwäsche-Gesetze geht, dann werden diese Initiativen zum Recht auf Bankgeschäfte außer Kraft gesetzt. Denn danach gilt, dass man nicht unschuldig ist, solange seine Schuld nicht bewiesen ist. Es ist hier andersherum. Was wir also tun müssen, ist einen Rahmen zu schaffen. Wenn von einem europäischen Gericht bewiesen wird, dass sie etwas Falsches im Zusammenhang mit illegaler Finanzierung getan haben, dann ist das eine Sache. Ansonsten müssen sie unschuldig sein, bis ihre Schuld bewiesen ist. Das ist also die spezifische Reform. Solange wir das nicht reformieren, wird das Problem weiter bestehen.
Zunächst einmal vielen Dank für die Organisation dieser Konferenz, und ich stimme natürlich mit Ihren Aussagen und Beobachtungen überein, aber ich habe eine technische Frage. Denn zuerst sagten Sie, dass das Bankensystem, der Bankensektor, überreguliert ist, was meiner Meinung nach richtig ist. Aber andererseits schlagen Sie die Lösung vor, dass die Bank jedes Mal, wenn sie ein Konto schließt, den genauen Grund dafür mitteilen sollte. Genauen Grund, Grundlage, Rechtsgrundlage und so weiter, warum sie das getan hat. Wäre das nicht eine weitere Vorschrift, die die Banken einhalten müsste? Wie kann man die Überregulierung mit den neuen Informationspflichten der Banken in Einklang bringen?
Ich danke Ihnen für Ihre Frage. Im Moment funktioniert die Bankenregulierung und insbesondere die Einhaltung der Finanzvorschriften so, dass all diese Vorschriften extrem vage sind. Sie sind subjektiv. Sie sind komplex. So entsteht ein System, in dem die Leute, die für die Einhaltung der Vorschriften zuständig sind, unter enormen Druck gesetzt werden, auch um nicht transparent zu sein. So werden die Banken in der Verordnung aufgefordert, all diese Informationen nicht offenzulegen. Wenn eine Aufsichtsbehörde eine Bank mit einer Geldstrafe belegen will, kann sie dies aus subjektiven Gründen tun. Wir müssen zu einem System übergehen, in dem die Regeln klar und einfach zu befolgen sind. Objektive Regeln. Wenn zum Beispiel jemand in Europa eine Straftat begeht, ist es in Ordnung, ihm sein Bankkonto zu entziehen. Aber im Moment müssen sich die für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Mitarbeiter der Banken in einem extrem komplexen System zurechtfinden. Ja, es ist eine neue Regel. Aber ich glaube, dass wir eine Menge schlechter Regeln, die wirklich subjektiv sind, abschaffen müssen. Es geht also um klare Regeln, klare Standards und ein ordentliches Verfahren. Ich sehe also keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Punkten. Ich sehe es eher als eine Vereinfachung der Regeln.
Wenn ich noch etwas hinzufügen dürfte, auch der Begriff, den die Banken um ihr Handeln zu rechtfertigen, ist das Reputationsrisiko. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer definiert, was ein Reputationsrisiko ist. Im Fall von Nigel Farage liegt seine Partei derzeit in den Umfragen vorn. Sie könnte nach den nächsten Wahlen die britische Regierung übernehmen. Vor einigen Jahren aber wurde er als offensichtliches Reputationsrisiko für alle Banken angesehen. Es scheint also, dass die Banken bei ihren Entscheidungen zu viel subjektiven Spielraum haben. Und das ist es, was geklärt werden muss. Gute Gesetze, gute Vorschriften sind klar definiert und verwenden keine Begriffe wie Reputationsrisiko, die leicht manipuliert werden können, würde ich sagen. Okay, dann gehen wir zu unserer nächsten Sitzung über. Wir haben zwei Redner, die von dem, was wir hier besprechen, direkt und persönlich betroffen sind. Zuerst haben wir die österreichische Journalistin Elsa Mittmannsgruber, die freundlicherweise aus Österreich angereist ist, um ihre Geschichte zu erzählen. Gefolgt von Caroline, ich möchte den Nachnamen nicht falsch aussprechen, Fransen, die aus den Niederlanden hier ist, die seit Jahren eine Stimme für Frauen in den Niederlanden ist und ebenfalls von diesem Vorgehen betroffen ist. Also, Elsa, Sie haben das Wort.
Zunächst möchte ich Ihnen danken, dass Sie mich eingeladen haben und mir die Möglichkeit geben, über dieses dringende Thema zu sprechen. Ich stimme mit allem überein, was Sie zuvor gesagt haben. Und jetzt werde ich über meinen persönlichen Fall und auch über den Fall des Online-TV-Senders Auf 1 sprechen. Mein persönlicher Fall. Mein Name ist Elsa Mittmannsgruber. Ich bin eine österreichische Journalistin und Mutter von 3 Kindern. Am 13. Mai dieses Jahres wurde mein privates Bankkonto ohne Angabe von Gründen geschlossen. Es war kein Spendenkonto, kein Geschäftskonto, sondern einfach mein Privatkonto, das ich als Teenager mit etwa 14 Jahren eröffnet hatte. Mehr als 20 Jahre lang war ich bei der gleichen Bank, immer treu, immer ohne Probleme. Dann eines Freitags sah ich plötzlich, dass mein Konto eingefroren war. Ich konnte keine Überweisungen mehr tätigen, vielleicht nicht einmal Bargeld abheben. Ich habe es nicht versucht, aber für mich war es klar, das Konto ist eingefroren. Ich war schockiert und besorgt. Da ich nicht an mein eigenes Geld herankam, rief ich Hotlines und sogar Bankmitarbeiter an. Aber niemand sagte etwas. Niemand sah etwas Falsches. Alle dachten, es sei ein technisches Problem, also sagten sie es mir. Doch am Dienstag kam ein Brief. Mein Konto wurde ohne Angabe von Gründen gekündigt. Nur eine 2-monatige Kündigungsfrist und ein Vermerk über die Finanzbehörde. Als ich meine Bankberaterin fragte, sagte sie nur, es sei ein Befehl von oben. Mehr konnte sie nicht sagen. Für mich war die Botschaft klar. Es ging nicht um Geld. Es ging um meine Arbeit und meine Meinung als Journalistin. Ich hatte mich gegen Machtmissbrauch ausgesprochen, sogar eine Petition für den Frieden gestartet. Und dann war mein Konto plötzlich weg. Für mich, eine Mutter mit 3 Kindern und einem Job, war das eine große Belastung. Ich musste eine neue Bank finden, ein Konto eröffnen, Karten bestellen, überall die Zahlungsdaten ändern, beim Arbeitgeber in der Schule, beim Familienbüro, beim Finanzamt und so weiter, Online-Dienste wie PayPal und so weiter aktualisieren, neue PIN-Codes und Verfahren lernen, um nur einige der Probleme zu nennen. Um es kurz zu machen, es hat viel Zeit und Energie gekostet. Es sind Fehler passiert, Zahlungen kamen zurück, Mahnungen kamen, Daueraufträge scheiterten, viele kleine Probleme, aber alles in allem war es sehr anstrengend. Für mich war klar, dass das der Sinn solcher Aktionen ist. Sie sollen dich beschäftigen, dich müde machen und dir Angst einjagen. Es ist eine Machtdemonstration. Wir können dir jederzeit dein Konto wegnehmen. Ein paar Tage später geschah dasselbe mit meinem Schwager. Auch sein Konto wurde geschlossen. Wieder ohne Grund. Wieder nur auf Befehl von oben. Aber er gehört zu meiner Familie. Vielleicht ist das der Grund. Er hat sich sogar bei der Behörde beschwert, aber die Antwort war kalt. Die Banken dürfen Konten ohne Grund schließen. Keine Erklärung mehr, keine Transparenz. Für mich war klar, dass eine Beschwerde nichts bringt. So beschloss ich, an die Öffentlichkeit zu gehen. Dies ist der Fall von Auf 1. Es ist noch schlimmer. Auf 1. Der einzige Sender, bei dem ich arbeite, finanziert sich nur durch Spenden von Zuschauern. Aber auch die Spendenkonten werden immer wieder geschlossen. Bis Ende August 2025 wurden mehr als 15 Konten in der EU geschlossen. Ein Bankdirektor in Kroatien sagte uns sogar, dass wir auf einer internationalen schwarzen Liste stehen, die angeblich von der österreichischen Regierung forciert wird. Manchmal wird das Konto nur wenige Tage nach der Eröffnung geschlossen, einmal sogar innerhalb von nur 24 Stunden. Die Folgen sind gravierend. Daueraufträge müssen immer wieder neu eingerichtet werden. Viele Spender hören auf. Geld wird zurückgeschickt. Die Spender sind verwirrt und wissen nicht mehr, wohin sie es schicken sollen. Manche versuchen es wieder, andere nicht. Auf 1 verliert Geld. Die Menschen bekommen das Gefühl, dass Spenden gefährlich ist. Einige fürchten persönliche Konsequenzen. Die ständigen Änderungen sind eine große Belastung. Websites, Videos, gedruckte Materialien müssen aktualisiert werden. Manchmal sind sogar Reisen ins Ausland nötig, nur um ein neues Konto zu eröffnen. Und manchmal wird das Geld eingefroren und man muss darum kämpfen, es zurückzubekommen. Das macht die Arbeit des Senders sehr schwierig und schafft Angst und Verwirrung, sowohl beim Team als auch bei den Unterstützern. Mein persönlicher Fall, der Fall meines Schwagers und der Fall von Auf 1 zeigen alle eines. Debanking ist real. Es wird eingesetzt, um Druck auf Menschen und Gruppen auszuüben, die nicht in das System passen. Für die eine Person bedeutet es Schock, Stress und eine enorme Arbeitsbelastung. Für Auf 1 ist es sogar eine Bedrohung für das Überleben. Aber ich habe trotzdem eine neue Bank gefunden. Mein Schwager auch. Und Auf 1 wird seine Arbeit nicht einstellen. Die Botschaft ist klar. Die Angst sollte uns zum Schweigen bringen. Aber wir machen weiter. Diese Ungerechtigkeit muss aufhören. Unsere Forderungen an die Politik sind klar. Es ist das Recht auf ein Bankkonto. Jeder Mensch, jedes Unternehmen, jeder Verein muss ein garantiertes Recht auf ein Bankkonto haben. Keiner darf es verlieren, nur weil er eine persönliche oder politische Meinung hat. Ein Bankkonto ist heute lebensnotwendig. Grund für die Schließung. Für jede Kontosperrung muss es einen klaren Grund geben. Nur dann können die Menschen vor Gericht kämpfen. Ohne einen Grund ist man hilflos ausgeliefert. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Vielen Dank, Elsa, dass du das mit uns geteilt hast. Wir machen jetzt weiter mit Caroline und dann haben wir noch etwas Zeit für Fragen. Caroline, bitte, Sie haben das Wort.
Funktioniert das? Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vorsitzende, vielen Dank, dass Sie mich heute hierher eingeladen haben, um über meine Debanking-Erfahrungen zu berichten. Ich möchte mich zunächst vorstellen. Ich heiße Caroline Franzen. Ich bin seit 25 Jahren selbstständig als Ausbilderin von Coaches und Therapeuten und bin die Gründerin und erste Vorsitzende der niederländischen Frauenorganisation For Her, Vorzei, auf Niederländisch. Ich habe diese Stiftung ins Leben gerufen, um mich für die Rechte von Frauen auf Privatsphäre, Würde, Sicherheit und Menschenrechte einzusetzen. Es war notwendig, eine neue Organisation für Frauen zu gründen, weil alle anderen niederländischen Frauenorganisationen aufgehört hatten, Frauenorganisationen zu sein. Sie wurden aufgrund der Transgender-Ideologie zu gemischten Organisationen. Sie alle beschlossen, sich für die Privilegien von transidenten Männern einzusetzen. Ich werde diese Plattform nutzen, um einige weitere Bemerkungen zum Inhalt zu machen, warum ich aus der Liste gestrichen wurde und warum das so wichtig ist.
Es gibt also meiner Meinung nach nur zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Und Männer können nicht zu Frauen werden, denn der Mensch ist ein Säugetier. Und Säugetiere können ihr Geschlecht nicht wechseln. Jede Zelle in unserem Körper ist durch unser Geschlecht geprägt, ebenso wie alle unsere Organe. Zu glauben, ein Mann könne sich zur Frau erklären und somit eine Frau werden, ist ein gefährlicher Glaube, der uns von einer mächtigen Sekte aufgedrängt wird. Wenn man auch nur einen Mann in die Kategorie der Frauen aufnimmt, löscht man die gesamte Kategorie aus. Man verwandelt die Kategorie Frau in die Kategorie Mensch, und das führt zur Verleugnung der spezifischen Bedürfnisse und der Stellung von Frauen und Mädchen in der Gesellschaft. Frauen brauchen Regelungen, die Männern nicht erlaubt sind. Wir müssen in der Lage sein, Männer von Orten auszuschließen, an denen wir Privatsphäre wünschen oder wo wir verletzlich sind, zum Beispiel, weil wir uns ausziehen oder weil wir schlafen oder weil wir eingesperrt sind, wie im Gefängnis. Wir brauchen auch fairen Sport, denn Männer sind stärker und schneller als Frauen, und in gemischten Wettbewerben werden sie immer gewinnen. Also haben Männer dieses Schlupfloch gefunden, um sich in die Kategorie der Frauen einzureihen. Sie nennen sich Transfrauen. Und indem sie dieses Wort benutzen, denken sie, sie würden sie sich selbst in die Kategorie der Frauen einordnen. Diese Männer haben es geschafft, die Gesellschaft und sogar Frauenorganisationen zu beeinflussen. Niemand setzte sich mehr für die Rechte der Frauen ein, und deshalb haben wir FORZAI gegründet. FORZAI ist also die erste niederländische Organisation, die nicht damit einverstanden ist, dass Menschen ihr Geschlecht ändern können. Männer gehören nicht in die Kategorie der Frauen, egal wie sie sich identifizieren. Männer gehören nicht in Frauenumkleideräume, in den Sport, in Krisenzentren für Vergewaltigungen und in Frauengefängnisse. Wir sagen, wenn du als Mann geboren wirst, gehörst du dein ganzes Leben lang in die männliche Kategorie. Egal welche Medikamente du nimmst, selbst kosmetische Operationen können die Kategorie nicht ändern. Und obwohl dies die biologische Realität ist, ist dies heutzutage eine sehr umstrittene Sichtweise. Deshalb wurden unsere Organisation und ich persönlich von Anfang an als umstritten behandelt. Sie bezeichnen uns als Transphobiker, Fanatiker, Nazis. Sie sagen, dass wir es nicht wert sind, als Person oder als Organisation zu existieren. Es war wirklich dystopisch. Es fühlte sich an, als wären wir eine Art kommunistisches Land oder in einem Krieg gegen Frauen. Wir und ich persönlich haben Drohungen, Doxing, Vandalismus, Diffamierung und Debanking erlebt. Ich war schon 4-mal auf der Polizeiwache, um Straftaten gegen mich anzuzeigen. Das ist also der Hintergrund. Unsere Stiftung hatte ein Bankkonto bei der Bonk Bank. Und als wir das Bankkonto als Stiftung eröffneten, musste man seine Satzung vorlegen. Und die war sehr klar über unsere Absichten, uns nur für die Rechte von Frauen und Mädchen einzusetzen. Aber nach Beschwerden von Transaktivisten beschloss Bonk, unser Konto zu schließen. Sie haben uns das nicht per Mail oder telefonisch mitgeteilt oder so. Sie schickten einfach eine Nachricht in der App. So haben wir nach unserem Urlaub herausgefunden, dass unser Konto bereits geschlossen war. Und ja, wir als Organisation brauchen ein Bankkonto. Wir brauchen ein Bankkonto, um Geld zu sammeln, um Spenden zu sammeln. Und wir brauchen ein Bankkonto, um für unsere Aktivitäten zu bezahlen. Zu der Zeit war es die Zeit von Covid. Alles war online und man brauchte Geld, um ein Zoom-Konto zu finanzieren. Man braucht Geld, um eine Website zu haben. Alles geht, ja. Entschuldigung. Auch haben wir versucht, diese Entscheidung mit einem Anwalt zu bekämpfen. Ich habe eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um Geld zu sammeln, um diesen Anwalt zu bezahlen. Aus vielen Ländern waren Frauen und einige Männer bereit, uns Geld zu schicken und uns zu helfen. Wir haben also ein paar tausend Euro gesammelt. Aber wir haben das Geld nie erhalten, denn nach Beschwerden von Transaktivisten wurde auch unsere GoFundMe-Seite gestrichen. Und das ganze Geld wurde an die großzügigen Spender zurückgeschickt. Dann habe ich versucht, mit PayPal Geld für diesen Anwalt zu sammeln. Nun, inzwischen kennen Sie die Geschichte. Transaktivisten beschwerten sich. PayPal hat uns auch gekündigt. Zum Glück war ich darauf vorbereitet. So habe ich das Geld von unserem Konto abgehoben, bevor es tatsächlich geschlossen wurde. Also haben wir einen Anwalt beauftragt. Aber es gelang uns nicht, die Bank dazu zu bewegen, unser Konto wieder einzurichten. Und unser Protest wurde von der Bankenaufsicht in den Niederlanden abgelehnt. Sie haben Rechte als Person, aber man hat nicht die gleichen Rechte wie eine Stiftung oder eine NGO in den Niederlanden. Das bedeutet, dass die Bank und andere Banken unsere Konten kündigen dürfen. Sie können unsere Organisation zerstören und wir konnten nichts dagegen tun. Natürlich haben wir uns darüber aufgeregt und sind an die Öffentlichkeit gegangen. Und Ali Nicknam, der Vorsitzende der Bank, sagte, wir würden Transfrauen diskriminieren und wir sollten uns auch für ihre Rechte einsetzen. Wir sind jetzt also in einer Situation, in der Männer behaupten können, sie seien Frauen. Und diese Männer und ihre Rechte sind wichtiger als die Rechte der Frauen selbst. Glücklicherweise habe ich für Forzai eine neue Bank gefunden, die ING. Sie hat uns akzeptiert und wir konnten unsere Organisation weiterführen, aber wir sind immer noch von PayPal gekündigt. Und das hatte schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Organisation. Es hat zu einer Minimierung der Aktivitäten unserer Stiftung geführt, weil wir keine Karten mehr für unsere internationalen Veranstaltungen verkaufen können. Früher haben wir wichtige Redner und Aktivisten aus der ganzen Welt als Redner eingeladen. Sie kamen aus dem Vereinigten Königreich, Kanada und Amerika. Auf diese Weise haben wir unsere Organisation finanziert, weil wir von den Teilnehmern Eintrittskarten verlangten. Aber wir konnten diese Aktivität nicht fortsetzen, weil wir kein Geld mehr aus dem Ausland erhalten konnten. Das Debanking hat unserer Organisation also sehr geschadet, unserer kleinen Frauenstiftung. Wir wurden an den Rand gedrängt und das tut weh. Frauen werden immer noch als Bürgerinnen aus zweiter Hand behandelt, auch von den Banken. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Caroline, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Wir haben ein paar Minuten Zeit für eine Diskussion. Danach werden wir mit der Aussage von Nick Anthony fortfahren und dann werden wir eine kurze Pause einlegen, bevor wir unsere letzte Sitzung abhalten. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Vielleicht eine Frage von mir an Elsa bezüglich des Medienunternehmens? Offensichtlich haben Sie als alternative Medien eine wachsende Zahl von Zuschauern. Das ist offensichtlich etwas, das der Markt will. Mich würde interessieren, wie Sie Ihre Arbeit, die Inhalte und den von Ihnen erwähnten Server jetzt finanzieren. Im Grunde ist es ja Online-Fernsehen. Glauben Sie, dass das Modell, das Sie jetzt haben, nachhaltig ist, weil die Zuschauer spenden, damit Sie weitermachen können? Gibt es vielleicht Werbegelder? Gibt es Unternehmen, die zum Beispiel auf ihren Medien werben?
Auch das ist schwierig. Sie haben auch Probleme. Nur wenige trauen sich, auf unserem Kanal zu werben. Also gibt es nicht viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Das Einzige, was wir tun können, und ich denke, es ist demokratisch. Es ist die demokratischste Sache, das Geld von den Zuschauern zu bekommen. Und die Zuschauer wollen, dass du deine Arbeit machst. Und ich denke, wir sollten einen Weg finden, dass diese Lösung funktionieren wird. Und das ist die beste. Und das ist der Grund, warum wir hier sind.
Okay, ich danke Ihnen. Wenn es keine weiteren Fragen aus dem Publikum gibt. Ja, Ferdinand, schieß los.
Ich meine, das ist ein Thema, das relativ neu ist, und ich bin sehr dankbar für diese Diskussion. Aber vielleicht weiß jemand, ob die europäischen Institutionen als solche jemals zu diesem Thema Stellung genommen haben. Da wir hier im EU-Parlament sind, wäre es wichtig zu wissen, ob das Parlament, die Kommission oder irgendjemand, der Rat, die EZB, es gibt genug Institutionen, ob irgendwer jemals auf dieses Problem reagiert hat.
Ich habe mich zum Beispiel mit der Europäischen Zentralbank getroffen, mit einigen Behörden, und die sagen mir, dass das nicht in ihre Zuständigkeit fällt. Aber gleichzeitig geben sie Erklärungen oder Leitlinien ab, die die finanzielle Eingliederung betreffen. Was die Kommission betrifft, so ist sie natürlich im Rahmen der FISMA, das Ressort finanzieller Eingliederung. Und die Europäische Bank, die Bankenaufsichtsbehörde, hat über die Verringerung des Risikos der finanziellen Ausgrenzung gesprochen. Aber sie sprechen immer über diese Themen von mangelnder Finanzkompetenz oder mangelndem Bankzugang. Sie konzentrieren sich nicht so sehr auf die regulatorischen Fragen und schon gar nicht auf die politische und politisierende Wirkung der Einhaltung von Finanzvorschriften. Dieses Gespräch ist also das erste in der Geschichte des Europäischen Parlaments zu diesem Thema. Ich weiß, dass zum Beispiel Herr Bartulica dieses Thema bereits Anfang letzten Jahres angesprochen hat. Sie waren der Erste, glaube ich. Also es gibt wirklich keine Position. Und wir sind an vorderster Front dabei.
Okay, ich danke Ihnen. Wir gehen nun zu unserem nächsten Redner über. Nick Anthony ist ein Politikexperte am Cato-Institut, einer Denkfabrik in Washington, D.C., der sich für wirtschaftliche Freiheit und eine begrenzte Regierungsgewalt einsetzt. Wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie den Weg aus den Vereinigten Staaten auf sich genommen haben. Sie arbeiten nun schon seit einiger Zeit an diesen Themen. Und ich denke, der Blick von jenseits des Atlantiks ist hier sehr willkommen. Wir sehen jetzt viel Bewegung unter der zweiten Trump-Regierung. Vielen Dank also für Ihr Kommen. Sie haben das Wort.
Wie Sie bereits gehört haben, ist die Sperrung eines Kontos eine sehr erschütternde Erfahrung. Ihr Konto wird plötzlich geschlossen und Sie haben keine Erklärung dafür. Man erfährt nichts. Es wird Ihnen lediglich mitgeteilt, dass Sie 30 oder vielleicht 60 Tage Zeit haben, Ihr Geld woanders anzulegen. Das war's. Gleichzeitig ist das Debanking aber auch ein neues Thema. Noch vor einem Jahr hat man sich über US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf darüber lustig gemacht, weil er dieses Problem erwähnt hat. Heute ist es zwar viel bekannter, aber es ist immer noch ein missverstandenes Phänomen. Denken Sie daran, wie wir all diese verschiedenen Themen gehört haben, ob es um die Schließung von Konten für Demonstranten in Kanada geht, für die Medien in Österreich, für Stiftungen in den Niederlanden. Es fühlt sich an wie ein ständig wechselndes Ziel, schwer herauszufinden, woher es kommt. Deshalb möchte ich Ihnen ein wenig über die amerikanischen Erfahrungen berichten und darüber, wo wir konzentrierte Anstrengungen gesehen haben. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte dahinter berichten, aber die Operation Choke Point ist etwas, das die amerikanischen Erfahrungen mit dem Debanking wirklich auf den Punkt bringt. Es handelte sich um eine Operation, die von der US-Regierung über das Justizministerium zwischen 2013 und 2017 durchgeführt wurde. Die Idee hinter dem Namen ist, dass Finanzdienstleistungen einen Engpass für die Wirtschaft darstellen. Anstatt Kriminelle im ganzen Land zu jagen, mussten die Behörden nur vor der Bank warten. Sie müssen nur darauf warten, dass sie das Geld hereinbringen. Und schon haben wir sie. Das Problem dabei ist jedoch, es mag effizient klingen, es mag wirtschaftlich klingen, ist, dass die Behörden sich nicht auf Kriminelle beschränkt haben. Die Behörden erkannten, dass dieser Engpass auch für andere Zwecke genutzt werden könnte. Zum Beispiel für Dienstleistungen wie Payday Loans, diese kurzfristigen Kredite mit hohen Zinssätzen. Sie sind nicht illegal, aber politisch umstritten. Anstatt sie also auf legalem Wege durch die Gerichte zu unterbinden, versuchten die Behörden, sie von der Luft abzuschnüren, die sie zum Überleben brauchten, vom Finanzsystem abzuschnüren. Eines der Instrumente, die dabei zum Einsatz kamen, war, wie bereits erwähnt, die Regulierung des Reputationsrisikos. Die Idee, dass indem man den Fokus weg von Dingen wie, wie viel Kapital haben Sie? Wie viele Kredite geben Sie aus? Wie viele Kunden betreuen Sie? Lenkt diese traditionellen Posten in einer Finanzbilanz. Stattdessen schauen wir auf die Reputation. Der Gedanke dahinter bezieht sich auf Menschen, Unternehmen, Aktivitäten, die mit einer Bank Geschäfte machen. Plötzlich fallen sie in Ungnade. Kann das dem Image der Bank schaden? Kann das den Ruf schädigen? Und das war etwas, das die Aufsichtsbehörden zunehmend nutzten. Und als Teil der Operation Choke Point wurden 30 verschiedene Kategorien von Unternehmen genannt. Geschäfte wie Payday Loan, Waffenläden, Münzhändler, Pfandhäuser, Feuerwerksläden, die Liste geht weiter. Um das klarzustellen, dies sind legale Geschäfte, oft lizenzierte Geschäfte. Sie gefielen den Regulierungsbehörden nicht und sie wollten sie schließen. Und die Botschaft war klar. Wer hier Geschäfte machen wollte, musste strengere Kontrollen, höhere Kosten für die Einhaltung der Vorschriften und eine höhere Wahrscheinlichkeit von Durchsetzungsmaßnahmen akzeptieren. Die gute Nachricht ist, dass es nicht lange dauerte, bis eine Kontroverse darüber ausbrach. Bankenverbände, Thinktanks und Kongressabgeordnete meldeten sich schnell zu Wort. William Isaac, der ehemalige Vorsitzende der Federal Deposit Insurance Corporation, schrieb, dass die Operation Choke Point als gut gemeinter Versuch angepriesen wurde, gegen illegale Geschäfte vorzugehen, Betrug zu unterbinden und die Verbraucher zu schützen. Aber keine dieser Behauptungen ist wahr. Letztendlich wurde die Operation eingestellt. Nach der Amtsübernahme durch Obama wurde sie aus den Büchern gestrichen. Mitglieder des Kongresses hatten Gesetze eingebracht, aber nichts davon wurde verabschiedet. Leider blieb es am Ende bei einem Versprechen. Das Justizministerium sagte, das war unser Fehler. Wir haben es vermasselt. Wir werden es nicht wieder tun. Da wir heute hier sind, können wir leider feststellen, dass dieses Versprechen wahrscheinlich nicht ausreichte. Damals wurde über das Fehlen jeglicher Art von verbindlichen Auflagen nachgedacht. Dennis Schall, CEO der Community Financial Services Association of America, warnte, dass hier ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen worden sei. Wenn staatliche Regulierungsbehörden unter einer Regierung Unternehmen ins Visier nehmen können, die ihnen missfallen, kann jede andere Regierung das Gleiche tun. Und es dauerte nicht lange, bis diese Vorhersage eintraf. In den Jahren 2020 und 2021 verschickten die Aufsichtsbehörden Briefe an Finanzinstitute, um auf das steigende Interesse an Kryptowährungen einzugehen. Schnell machte sich Besorgnis breit. War dies eine weitere Operation Choke Point? War dies ein weiterer Zeitpunkt, an dem Menschen unter Druck gesetzt wurden, ihre Geschäfte mit missliebigen Aktivitäten einzustellen? Die Besorgnis war so groß, dass die Regulierungsbehörden eine Klarstellung herausgaben. Sie sagten, nein, 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 es ist legal. Die Arbeit mit Kryptowährungen ist legal, solange sie zu unserer Zufriedenheit nachweisen können, dass sie dies sicher, solide und auf verantwortungsvolle Weise tun. Andere Aufsichtsbehörden haben sich in diesem Punkt ähnlich geäußert. Und hier kommen wir zu demselben Problem. Die Klarstellung sollte eine Hilfe sein, aber sie war an und für sich schon ein Grund zur Sorge. Es scheint, als würde sich die Geschichte wiederholen. Die Klarstellung besagt, dass die Tätigkeit legal ist, aber der Dienst an diesen Aktivitäten bedeutet, dass sie einer strengeren Prüfung unterzogen werden, höhere Kosten für die Einhaltung der Vorschriften und ein höheres Risiko haben, mit Durchsetzungsmaßnahmen konfrontiert zu werden. Das Problem verschärfte sich im Jahr 2022 weiter, als die Federal Deposit Insurance Corporation damit begann, vertrauliche Briefe an Banken zu senden, in denen es hieß, sie müssen alle Aktivitäten einstellen, von der Ausweitung jeglicher Beteiligung an Kryptowährungen absehen. Mit diesen Erfahrungen im Hinterkopf beschrieb der Gründungspartner von Castle Island Ventures, Nick Carter, die Erfahrung mit den Worten, was als Rinnsal begann, ist jetzt eine Flut. Die US-Regierung nutzt den Bankensektor, um eine ausgeklügelte, breit angelegten Kampf gegen die Kryptoindustrie zu organisieren. Und ähnlich wie die Operation Choke Point mit einem einzigen Ziel begann und sich dann ausbreitete, scheint es, dass auch andere vom Debanking in Amerika betroffen sind. Die New York Times enthüllte im Jahr 2023, dass sie 500 Personen gefunden hat, deren Bankkonten kürzlich ohne Erklärung geschlossen worden waren. Ein Kunde erfuhr, nachdem seine Kreditkarte gesperrt worden war, dass dies wegen, Zitat, unerwarteter Aktivität getan wurde, aber das war's auch schon. Die Bank wurde befragt und sie sagte nichts im Detail, außer der Tatsache, dass Finanzinstitute laut Gesetz verpflichtet sind, ihre Kunden zu kennen und Transaktionen zu überwachen. Im Jahr 2024 fand die freie Presse heraus, dass das Thema im weit größeren Maßstab stattfand. Amerikaner, die mit religiösen Gruppen, Ländern des Nahen Ostens, afrikanischen Ländern und Politik verbunden waren, fanden sich selbst debankt. Und das Problem spitzte sich wirklich zu, als der Mitbegründer von Andreessen Horowitz, Marc Andreessen, im Podcast Joe Rogan Experience auftrat und mitteilte, er habe persönlich gesehen, wie 30 Personen im Technologiesektor entlassen wurden. Nachdem das Thema also jahrelang immer wieder hochkochte, hatte das Debanking wieder die Aufmerksamkeit der Menschen erregt und die politischen Entscheidungsträger suchten nach Lösungen. Nun, ein Silberstreif an dieser langen Geschichte ist, dass Lösungen auf dem Tisch liegen. Die Menschen haben sich mit diesem Thema befasst. Ein Problem war die Regulierung des Reputationsrisikos und die Vereinigten Staaten haben diesbezüglich Fortschritte gemacht. Der Kongress hat ein Gesetz eingebracht, um dieses Problem aus den Büchern zu nehmen. Sowohl die Federal Reserve als auch das Office of the Comptroller of the Currency haben dies aus ihren Prüfungsverfahren herausgenommen. Die Federal Deposit Insurance Corporation hat angekündigt, dass sie dasselbe tun würde. Und Präsident Donald Trump hat vor kurzem eine Durchführungsverordnung erlassen, in der er unter anderem das Ende dieser Praxis fordert. Aber das ist noch nicht alles. Ein weiteres Problem, wenn ich nur eines nennen soll, ist die Frage der Transparenz. Es gibt einen wachsenden Bedarf an Transparenz in diesem Bereich. Sie haben es schon mehrfach gehört, dass die Menschen ohne jede Erklärung, ohne jede Vorstellung davon, was schiefgelaufen ist, zurückgelassen werden. Eines der Probleme dabei ist die erforderliche Vertraulichkeit. Der Bank Secrecy Act in den Vereinigten Staaten ist die Antwort der USA auf die Sorge um die Geldwäsche. Es verlangt, dass die Banken Personen melden, verdächtige Aktivitäten melden, aber es verlangt auch, dass die Meldung selbst vertraulich ist und dass sogar die Existenz der Meldung vertraulich ist. Man darf nicht wissen, dass eine Meldung über einen gemacht wurde und man darf nicht wissen, warum ein Bericht über sie erstellt wurde. Und doch ist dies ein Grund dafür, dass Konten geschlossen werden. Denn wenn die Banken sie als Kunden behalten und diese Berichte einreichen, können sie haftbar gemacht werden, strafrechtlich haftbar, wenn man beim Verstoß gegen das Gesetz erwischt wird. Die Strafverfolgungsbehörden werden argumentieren, falls sie jemandem sagen, dass dies der Grund für die Schließung seines Kontos ist, geben sie ihm einen Tipp. Sie sagen dann diesem organisierten Verbrechen oder diesem Kriminellen, dass sie auf dem Radar sind. Damit sind einige Probleme verbunden. Erstens deuten die Daten auf etwas anderes hin. Es gibt Millionen von Anzeigen in den USA und trotzdem wird niemand aufgrund dieser Meldungen gefasst. Das ist wahrscheinlich die am wenigsten effektive Art der Verbrechensbekämpfung. Und außerdem kann man durchaus argumentieren, dass, wenn jemandes Konto geschlossen wird, der wirklich kriminelle Aktivitäten durchführt, ist das wahrscheinlich schon ein Hinweis an sich. Das ist vermutlich schon eine Botschaft an denjenigen. Doch nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, sondern auch die Aufsichtsbehörden sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Wie ich bereits erwähnte, sagte die FDIC, die Federal Deposit Insurance Corporation, den Instituten, dass sie nicht mehr mit Kryptowährungsunternehmen zusammenarbeiten sollten. Und sie sagte ihnen auch, dass dies vertraulich ist. Sie dürfen niemandem sagen, dass wir ihnen das sagen. Dieses System ist völlig rückständig. Die Regulierungsbehörden sollten an die Vertraulichkeit gebunden sein und die Institute sollten die Freiheit haben, so zu handeln, wie sie es für richtig halten. Die dritte Ebene der Vertraulichkeit ist die internationale Ebene mit der Financial Action Task Force. Sie sagt den Ländern auf der ganzen Welt, dass sie genau diese Gesetzgebung brauchen, dass sie es den Unternehmen verbieten müssen, diese Informationen weiterzugeben. Allzu oft wird das Problem durch diese Vertraulichkeit in Geheimhaltung gehüllt und lässt die Öffentlichkeit ohne jegliche Informationen zurück, ohne eine Vorstellung davon, was sie falsch gemacht hat. Man lässt sie über die schlimmsten Möglichkeiten spekulieren und das, ohne zu wissen, wie man das Problem beheben kann. Manche Probleme können nicht behoben werden. Wenn es sich um ein Problem handelt, bei dem jemand grundsätzlich anderer Meinung ist als ich, dann gefällt es ihm vielleicht einfach nicht, dass ich blaue Anzüge trage. Ehrlich gesagt, ist das meine Lieblingsfarbe? Also wird sich das auch nicht so bald ändern. Aber wenn es um Probleme geht, bei denen jemand denkt, dass ich vielleicht etwas Illegales getan habe, vielleicht verstehen Sie nicht, warum ich $9,000 knapp unter der $10,000-Grenze in den Vereinigten Staaten deponiere. Ich kann es Ihnen erklären, dass ich in dieser Woche so viel Geld mit meinem Geschäft eingenommen habe. Ich habe die Quittungen, die das belegen. Aber wenn wir dies geheim halten, tappen wir wirklich alle im Dunkeln. Und das ist etwas, das sich eher früher als später ändern muss.
Vielen Dank, Nick, für diesen Beitrag. Das war sehr hilfreich. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen, also eröffne ich die Debatte.
Sie haben ein paar Mal speziell politisch exponierte Personen und ideologisch ausgerichtete Gruppen erwähnt. Gibt es andere Beispiele von Opfern, die häufiger als andere von diesem Trend betroffen sind?
Ein unglückliches Beispiel oder ein anschauliches Beispiel dafür sind Menschen mit Nachnamen aus dem Nahen Osten. In den Vereinigten Staaten ist das ein wachsendes Problem. Und ein Problem dabei ist, dass Menschen mit Nachnamen aus dem Nahen Osten, oft weil sie Familien aus dem Nahen Osten haben, Geld zurück in den Nahen Osten schicken, in Hochrisikoländer. Die Finanzinstitute wurden in das System eingebunden, um sich von diesen Hochrisikogebieten fernzuhalten. Und um das Gesetz durchzusetzen, am Ende schließen sie die Konten, weil sie die Kunden für riskant halten, nur weil sie Geld an ihre Freunde und Familie schicken. Und das gilt nicht nur für den Nahen Osten. Es passiert auch bei Menschen mit afrikanischen Familien. Es geht also wirklich um die Frage, dass Finanzinstitute als inoffizieller Arm der Strafverfolgung eingesetzt werden. Und sie sind diesbezüglich überempfindlich geworden, vor allem, wenn sie am Ende viel dafür bezahlen müssen. Es gibt auch andere Gruppen, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben, aber es ist schwer, diese zu erreichen, aber auch konkrete Trends. Aber das ist einer der Gründe, warum ich hier wirklich Transparenz sehen möchte, damit wir anfangen können, die tieferen Ursachen aufzudecken, die ein so großes Problem verursachen. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen vielmals, Stephen. Mein Name ist James Holland. Ich arbeite mit Ferdinand Kartiser zusammen. Ich danke Ihnen für alle Gespräche heute. Meine Frage bezieht sich auf die Gerichtsverfahren, die dann geführt werden, wenn jemandem so etwas passiert. Ich frage mich nur, ob Sie Beispiele haben. Beispiele kennen, in denen Anwälte tatsächlich in der Lage waren, sich gegen die Banken, gegen nationale Behörden zu wehren und einige kleine Siege errungen haben. Beispiele, in denen die Behörden zugegeben haben, dass sie zu weit gegangen sind oder in denen die Banken, Sie wissen schon, ihre früheren Entscheidungen rückgängig gemacht haben, Entschädigungen gezahlt haben und dergleichen mehr.
Ein Beispiel dafür ist die Operation Choke Point. Es ist einer der seltenen Siege, die vor Gericht errungen wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, war es die Payday-Kreditbranche, die die Regierung deswegen verklagte. Ich habe die genauen Entwicklungen vergessen. Aber ich kann sie auf dem Laufenden halten und das nachverfolgen. Aber das war eine der Stellen, an denen wir tatsächlich etwas von dem Kern der Sache verstanden haben, weil sie durch den Offenlegungsprozess einen großen Teil der Informationen über die Entwicklung aufgedeckt haben. Zum Beispiel, die FDIC hatte E-Mails, das leitende Gremium, das dahinter steht, hatte E-Mails, in denen stand, dass sie diese Branche hassen, dass sie sie einfach schließen wollen und dass sie damit zu kämpfen haben, dass es keine legalen Mittel gibt, weil es sich um eine lizenzierte Branche handelt. Ein weiterer Ort, an dem wir vor Gericht ein wenig Erfolg hatten, war die Kryptowährungsindustrie in jüngster Zeit. Durch Informationen über den Freedom of Information Act in den Vereinigten Staaten. Und die FDIC wieder gab Informationen weiter, aber sie hat das meiste davon geschwärzt. Sie berief sich auf das Argument der Vertraulichkeit, um zu sagen, wir müssen das nicht weitergeben. Es ist zu viel. Was wir also zurückbekamen, war ein Stück Papier mit schwarzen Linien. Zum Glück wurde das vor Gericht gebracht. Und der Richter sagte ganz klar, dass das absurd ist. Das ist lächerlich. Sie können das nicht vorlegen und sagen, dass Sie das in gutem Glauben tun. Es gab also zwei Runden, in denen diese Schwärzungen entfernt wurden. Und dann haben wir gesehen, dass die FDIC wieder einmal die Institute ausdrücklich angewiesen hat, alle Aktivitäten zu unterbrechen und nicht auszuweiten. Und wir konnten auch sehen, dass die Informationen, die geschwärzt wurden, abgesehen davon, absolut banal waren. Nichts enthielt nicht enthüllte persönliche Informationen. Sie enthüllten nicht die Institutionen, ihre Bestände oder Ähnliches. Es war klar, dass die FDIC versuchte, dieses Problem zu vertuschen.
Als Folge davon gibt es einen Fall von Entschädigung für eine Institution, die ihre Befugnisse überschritten hat.
Das ist der Fall. Aber es gibt jetzt so viel regulatorischen Schutz. Es gibt zum Beispiel so viele Safe Harbor-Ausnahmeregelungen, dass es sehr schwer ist, die Klagebefugnis in diesem Ausmaß zu begründen. Bei einer der Safe Harbor-Ausnahmen muss man nur nachweisen, dass man es auf Kriminelle abgesehen hat, dass man es auf schlechte Schauspieler abgesehen hat, und schon können sie sich die Hände in Unschuld waschen. Das ist ein, aber etwas anderes Thema, an dem ich ebenfalls arbeite und bei dem ich versuche, diese Reform zu erreichen, denn sie hat einen Anreiz geschaffen, über das Ziel hinauszuschießen. Und das ist auch der Grund, warum wir einige dieser riesigen Berichte und Anforderungen für groß angelegte, weitreichende Berichte bekommen, weil sie keine Verantwortlichkeit dahinter haben.
Ja, Nick, ich habe zwei Fragen an Sie oder vielleicht, wie ich denke, wichtige Klarstellungen. Sie haben erwähnt, dass die Banken diese polizeilichen Aufgaben delegieren. Ich glaube, das ist etwas, worauf keiner von uns hier im Detail eingegangen ist. Ich denke, es wäre wirklich nett, wenn Sie das erläutern würden. Und die zweite Frage, die ich an Sie habe, was sind Ihre allgemeinen Gedanken? Könnten Sie auch das System der Financial Action Task Force erläutern? Ob es sich positiv oder eher negativ auf all diese Gespräche auswirkt.
Zwei sehr unterhaltsame Fragen. Also zur Rekrutierung von Banken als Strafverfolgungsbehörden. Dies ist ein System, das die Vereinigten Staaten in den 70er Jahren mit dem Bank Secrecy Act geschaffen und in die ganze Welt exportiert haben. Es ist überall unter dem einen oder anderen Namen zu finden. Die Kurzfassung ist, dass die Banken jetzt dafür verantwortlich sind, verdächtige Transaktionen oder Transaktionen, die eine bestimmte Geldgrenze überschreiten, zu melden. In den USA sind das $10,000. Alles wird gemeldet und auch alles Verdächtige unter diesem Wert. Letztes Jahr wurden etwa 20 Millionen Meldungen allein für die Verwendung von $10,000 gemacht. Etwa 7 Millionen wegen anderer Dinge, zum Beispiel verdächtiger Transaktionen. Mit den verdächtigen Transaktionen wäre es eine Sache, wenn sie mich wegen Terrorismus oder Menschenhandel verdächtigen, verdächtigen sich mich, etwas wirklich Abscheuliches zu tun. Doch die meisten dieser Meldungen sind nicht deswegen erfolgt. Bei den meisten verdächtigen Transaktionen handelt es sich in Wirklichkeit darum, dass man nahe an die $10,000 herankam. Sie glauben, dass man die Schwelle umgehen will. Es kann aber sein, dass ich in dieser Woche vielleicht nur $9,000 verdient habe. Vielleicht arbeite ich auf einem Bauernmarkt und das sind meine Einnahmen. Wir haben also ein System, in dem Banken der inoffizielle Arm der Regierung sind und sie auf diese Weise handeln müssen. Und die Financial Action Task Force ist sozusagen die internationale Parallele dazu. Sie stellt Regeln auf, die sie allen Ländern der Welt aufzwingen will. Eine davon ist, dass dieser Prozess vertraulich sein und vor der Öffentlichkeit verborgen werden soll. Es wird einfach davon ausgegangen, dass dieser Prozess funktioniert. Es gibt aber weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene eine echte Kosten-Nutzen-Analyse. Tatsächlich deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die begrenzten Daten nur Kosten, aber keinen Nutzen bringen. Und als ob das nicht schon genug wäre, bringt es Länder in eine wirklich schwierige Lage, weil die Financial Action Task Force und im weiteren Sinne auch der IWF-Länder auf graue oder Hochrisikolisten setzen können. Ich habe bereits erwähnt, dass das Senden von Geld in ein Land mit hohem Risiko ein Land auf der grauen Liste, dazu führen kann, dass ihnen das Konto entzogen wird. Ihr Konto kann geschlossen werden, weil sie das Riesenpech haben, in einer Familie in einem anderen Land geboren worden zu sein. Und sie nur versuchen, ihr zu helfen. Sie versuchen nur, das Richtige zu tun. Sie versuchen nur, von den Möglichkeiten zu profitieren, die wir hier haben, und sie mit ihnen dort zu teilen. Und so hat die Financial Action Task Force allein dadurch vielen Menschen geschadet. Und leider benutzt sie ihre Liste oft, um ihre Empfehlungen durchzusetzen. Sie sagt, wenn ihr nicht X, Y und Z tut, dies vertraulich macht, diese Informationen sammelt, diese Leute von eurer Kundenliste streicht, es nicht illegal macht, mit ihnen zu arbeiten, werden wir euch nicht von der grauen Liste streichen. Das ist eine Menge Macht für eine Organisation, die ihre Regeln allen anderen aufzwingen kann. Eine Menge Macht für eine Gruppe, die so weit von dem Land entfernt ist, welches sie kontrolliert. Das ist hier ein großes Problem. Es hat sich weit über unsere eigenen Grenzen hinaus ausgeweitet.
Vielleicht sollten wir also unsere Sitzung durchziehen und uns dann Zeit für einen Kaffee nehmen, anstatt zu unterbrechen. Ich möchte, dass Jorge auf unsere Diskussionen im Vorfeld dieser Veranstaltung eingeht. Sie teilten die Erfahrung von vielen Dissidenten mit mir, die autoritär regierte Länder wie Venezuela verlassen und dann im Ausland weiterhin von diesen Regierungen schikaniert werden, die versuchen, sie zum Schweigen zu bringen und so weiter. Könnten Sie näher erläutern, wie das möglich ist? Wenn jemand zum Beispiel aus Kuba oder Venezuela oder einem anderen Land flieht, können diese Regierungen sie weiterhin schikanieren, verfolgen und sogar ihre Bankkonten sperren lassen.
Das ist wirklich eine problematische Situation, denn die Art und Weise, wie ich vor ein paar Jahren begann, an diesem Thema zu arbeiten, ist, dass ich unter Aktivisten aus vielen Ländern war, auch aus Venezuela. Wir hatten ein privates Abendessen, ein Gespräch, und sie erzählten mir, dass sie keine Bankkonten haben, selbst wenn sie nach Washington oder nach Brüssel gezogen waren. Und ich fragte sie, warum? Sie wussten es nicht genau, aber sie sagten mir, dass sie unter starkem Druck der Regime standen. Wenn Sie ein Aktivist aus einem Land wie Venezuela sind, haben Sie wahrscheinlich eine Menge Falschinformationen über Sie. Sie haben wahrscheinlich Medienartikel, die Sie einen Terroristen, Kriminellen, CIA-Agenten nennen. Alle diese Arten von Anschuldigungen. Und natürlich noch schlimmere Anschuldigungen über Steuerhinterziehung und dergleichen. Wenn man diese Art von Anschuldigungen gegen sich hat und man dann versucht, ein Konto in, sagen wir, Belgien zu eröffnen, werden die Banken, wenn sie die KYC, die Know Your Customer Prüfung machen, sehen, dass all diese Anschuldigungen gegen dich vorliegen. Und sie werden dir einfach kein Konto geben, weil die Kosten zu hoch sind und das Entgelt für das Bankkonto eines Aktivisten zu gering ist. Da sind schließlich nicht Hunderte von Millionen Dollar auf einem Konto. Deshalb gibt es im Bankwesen den Begriff De-Risking, den Sie erwähnt haben, weil Sie nicht das Risiko eingehen, diese Art von Kunden zu haben. Aber das ist höchst problematisch. Der zweite Punkt, den wir ebenfalls reformieren müssen, ist das, weil, wie Nick schon sagte, die Banken die Pflicht haben, ihre Daten zu sammeln, bedeutet das, dass ihre Daten nicht im Besitz einer staatlichen Institution sind oder dem ordnungsgemäßen Verfahren einer offiziellen Institution unterliegen. Sie befinden sich im Besitz der Banken und sie können von Banken übermittelt werden. Auch alle ihre privaten Informationen, ihre privaten Bankdaten in der heutigen Welt sind es auch ihre Reisedaten. Also so ziemlich alles können von den Banken an vielen Gerichtsbarkeiten weitergegeben werden. Sie können also von einer Bank in Belgien an eine Bank in Lateinamerika weitergegeben werden. Wenn die Bank in Lateinamerika die belgische Bank bittet, weil sie einen Verdacht über eine bestimmte Person hat. Das Problem dabei ist, dass das bedeutet, dass jeder in diesem Raum dem Risiko ausgesetzt sind, dass unsere Bankdaten an jemanden weitergegeben werden, der uns nicht mag. An einen politischen Feind im Falle von Menschenrechtsaktivisten, Freiheitsaktivisten, im Falle von Geschäftsleuten aber an Geschäftsfeinde, was wiederum in unserem Kontext sehr interessant ist. Wir leben in einer Zeit der Fragmentierung, der Globalisierung, in der China ein direkter Konkurrent zu vielen europäischen Unternehmen ist. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, verlieren eine Person oder ein Unternehmen vollständig ihren Wettbewerbsvorteil, wenn ihre Bankdaten übermittelt werden, ohne dass diese davon wissen. Gleichzeitig würden die europäischen Behörden gerne diese Informationen und das gleiche Maß an Transparenz von chinesischen Unternehmen oder chinesischen Banken haben. Viel Glück bei dem Versuch, diese Informationen zu bekommen. Es ist komplett asymmetrisch. Wo liegt also das Problem? Das Problem ist, dass Sie als Menschenrechtsaktivist wahrscheinlich kein Bankkonto in Belgien haben oder dass Sie ständig Probleme haben und dass Ihre Bankdaten weitergegeben werden können, ohne dass Sie es überhaupt wissen.
Sehr interessant. Letzte Gelegenheit für Fragen, bevor wir unsere Veranstaltung schließen. Okay, Elizabeth, möchten Sie noch etwas sagen, bevor wir schließen? Bitte, Sie haben das Wort.
Nein, danke. Ich danke Ihnen vielmals. Aber es war auf eine bestimmte Art und Weise sehr interessant. Aber es war auch für mich die Information, dass wir auf der ganzen Welt verteilt sind, außer vielleicht ein paar Staaten, aber dass wir jetzt eine neue Situation haben, mit der wir konfrontiert sind. Und eines der wichtigsten Dinge ist, nicht nur darüber nachzudenken, zu Hause zu bleiben und zu kritisieren oder Ähnliches, sondern zu handeln. Und dass es jetzt in unseren Händen liegt und dass es immer in der Hand der Politik liegt. Und deshalb bin ich in der Politik und das ist, was wir tun müssen. Und wir haben all die verschiedenen Beispiele, die verschiedenen Arten zu reagieren, zu agieren, die wir sammeln. Denn warum sollten wir nicht von den Besten lernen? Es ist ein gutes System. So bleiben wir in Kontakt. Wir tauschen uns aus und wir müssen etwas tun. Das ist für mich jetzt das Wichtigste zu tun, weiterzumachen. Und wie Sie sagten, haben wir die Tür geöffnet und werden sie nicht schließen. Und ich denke, viele andere Kollegen werden sich uns jetzt anschließen, damit wir so weitermachen können und keine Angst haben müssen und dass wir hier gute Beispiele haben. Sie haben keine Angst. Sie haben gehandelt, sie haben reagiert, sie haben etwas getan und sie haben auch eine Art von Lösung gefunden. Es ist nicht leicht, eine zu finden. Ich weiß es. Und was wir sonst noch tun können, ist Menschen zu unterstützen, die ihren Weg gegangen sind, die reagiert haben und dass wir zusammenarbeiten sollten. Das ist das Allerwichtigste. Ich danke Ihnen.
Horche vielleicht paar abschließende Bemerkungen.
Ich danke Ihnen. Abschließend möchte ich Ihnen noch einmal dafür danken, dass Sie uns bei der Organisation geholfen haben. Vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen. Es ist ein neues Thema. Es ist ein Thema, bei dem man sich nur schwer vorstellen kann, dass Banken auf diese Weise politisiert werden können. Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie die Türen des Parlaments für uns geöffnet haben. Und ich danke allen, die an der Sitzung teilgenommen haben. Wir sind gerne bereit, zu jeder Stunde Fragen zu beantworten, denn wir glauben wirklich, dass wir das reformieren müssen. Wenn wir das nicht reformieren, stellen Sie sich vor, wie die Situation in 5 oder in 10 Jahren aussehen wird. Die Banken haben eine bestimmte Funktion in der Gesellschaft. Sie sollten als Vermittler zwischen Ersparnissen und Investoren fungieren und sie sollten nur finanzielle und keine politischen Aufgaben wahrnehmen. Ich danke Ihnen also vielmals.
Ich danke Ihnen für all Ihre Arbeit, Horche. Das war, glaube ich, sehr nützlich. Natürlich ist die Banking nur eine weitere Dimension der Annullierungskultur. Wissen Sie, es ist eine Art, Menschen zum Schweigen zu bringen. Als Konservativer versuche ich immer, die Möglichkeit des Machtmissbrauchs durch Menschen, die Macht haben, zu begrenzen, egal ob es sich um Politiker oder Menschen in der Finanzindustrie handelt. Machtmissbrauch führt zu Leid und großer Ungleichheit. Ungerechtigkeit. Aus diesem Grund haben wir diese Veranstaltung organisiert. Hoffentlich werden die Menschen diesen Bericht lesen und wir können hier im Parlament eine ernsthafte Diskussion über die von uns vorgeschlagenen Lösungen beginnen. Aber ich denke, es ist notwendig, dieses Thema wirklich zu beleuchten und nicht zu schweigen. Dies ist vielleicht der Anfang dieses Prozesses. Jemand sprach von einem historischen Anlass. Wenn das der Fall ist, dann hat sich diese Veranstaltung wirklich gelohnt. Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind fertig. Ich danke Ihnen.